Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Zu Gast ist heute die Komponistin und Dirigentin Konstantia Gursi. Liebe Frau Gursi, ich freue mich, dass wir hier ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, Herr Mertens. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
In diesem Podcast schauen wir immer in den Maschinenraum der jeweiligen Person, auf das Innenleben, ihr Umfeld, auf Hintergründe, Zusammenhänge, Perspektiven. Wir wollen über Konzertprogramme sprechen, wie konventionell sie sind, wie innovativ sie sein sollten. Wir sprechen über den Konzertmarkt nach dem Abklingen der Corona-Pandemie und wir unterhalten uns dazu, was Sie sich als Komponistin und Dirigentin so vorstellen, was Sie inspiriert. Und Sie sind in Griechenland ausgebildet, sind in Griechenland geboren. Hinter Ihnen hängt ein schönes Bild der Akropolis. Sie sind Dirigentin, Komponistin. Sie sind Professorin für Ensembleleitung und Neue Musik an der Hochschule für Musik und Theater in München. Davor waren Sie unter anderem 4 Jahre lang Assistentin bei Claudio Abbado in Berlin. Sie haben Meisterkurse absolviert bei Peter Etwesch, bei Hans-Werner Henze, bei Wolfgang Riem, bei Karl-Heinz Stockhausen. Als Komponistin haben Sie für Orchester, Chor, Kammermusik, Soloinstrumente, Musiktheater und Film geschrieben. 2023 erhielten Sie den Opus Klassik als Komponistin des Jahres und auf Ihrer Webseite findet man 27 CD-Veröffentlichungen, an denen Sie als Komponistin bzw. Dirigentin beteiligt sind. Ihr Terminkalender ist prall gefüllt, allein im ersten Halbjahr 2024 mit Uraufführungen in Madrid, Luxemburg, Bonn, Köln, Salzburg und bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern in Wismar. Wirklich beeindruckend. Und wer jetzt noch mehr über Konstantia Gursi wissen will, geht einfach auf ihre Website. Sie sind als Dirigentin, Komponistin, wir haben es eben gehört, als Ensembleleiterin und Hochschullehrerin medial auch sehr präsent und künstlerisch ausgesprochen erfolgreich. Das gelingt in dieser Kombination ja nur sehr wenigen Kolleginnen und Kollegen. Wie nehmen Sie die aktuelle Einordnung von zeitgenössischer Musik in der heutigen Konzertprogrammierung wahr?
Ja, erstmal danke ich Ihnen für die Aufzählung aller dieser Aktivitäten. Also über die Programmierung möchte ich sagen, dass die immer noch zu wenig ist, obwohl die in letzten Jahren schon sehr gestiegen ist in der normalen Musikwelt und Konzerte. Und es ist, wie gesagt, besser, aber ich finde, das ist immer noch zu wenig. Also wenn man denkt, in der Zeit von Mozart und Beethoven, dass die meisten Stücke zeitgenössische Musik waren, das ist ein bisschen komisch, dass es heute die zeitgenössische Musik so eine geringe Rolle insgesamt spielt. Und es gibt immer noch viele Orchester, die nur romantisches Programm spielen, was natürlich sehr wichtig ist, die Tradition zu pflegen. Aber in unserer Zeit ist notwendig, Musik von heute dringend zu spielen. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Das können auch andere Leute antworten. Aber ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, welche die Hintergründe sind.
Ja, gibt es immer noch zu viel Angst? Also wirklich German Angst vor zeitgenössischer Musik im Konzertbetrieb? Oder anders gefragt, braucht es einfach mehr Mut? Gibt es offenbar diffuse Vorbehalte, aber von wem kommen sie? Von Veranstaltern, vom Publikum, vom Dirigenten, von den Musikern, vom Feuilleton? Wie nehmen Sie das in Ihrer Praxis wahr?
Also ich glaube, vom Publikum bestimmt nicht, weil Publikum sind wir selber auch. Und wir sind, glaube ich, alle Menschen neugierig, etwas erfahren zu wollen. Also die Problematik, finde ich, das ist in der Musikvermittlung. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine, sagen wir so, einseitige Ästhetik der zeitgenössischen Musik, die viele Menschen für viele Jahre erschrocken hat. Und diese Ästhetik, auch wenn man heutzutage hört, zeitgenössische Musik, man wird erschrocken. Also es bleibt das gleiche Wort, zeitgenössische Musik für Konzerte, obwohl die Ästhetik sehr sich verändert hat, Gott sei Dank. Und die letzten Jahre ist diese Ästhetik auch vielseitiger geworden. Also die Veranstalter denken, wenn sie ein zeitgenössisches Musik spielen, müssen sie viel GEMA zahlen. Und das ist auch eine Sache. Aber sie wissen nicht, dass wenn sie mit GEMA sprechen, bekommen sie auch sozusagen einen Rabatt. Umso mehr zeitgenössische Musik spielen, dann bezahlen sie weniger. Also das ist nicht das Problem. Hier haben wir eine Ungewissheit, was GEMA bedeutet, wenn man zeitgenössische Musik spielt. Das Publikum, wie gesagt, kann man fantasievoll auch erziehen, auch wenn man ein neues Werk beibringt. Also das ist meine Erfahrung auch mit Ensemblearbeit sehr viele Jahre. Zum Beispiel mit dem Ensemble Octopus in München haben wir nur vollen Saal. Aber das ist auch eine Erziehung, was wir machen im Laufe der Zeit. Dann viele Musiker immer noch, also eher der älteren Generation, missachten die zeitgenössische Musik. Sie denken, das braucht man nicht für ein Probespiel. Aber das braucht man vielleicht nicht für ein Probespiel, aber für das Leben braucht man das. Und die jüngere Generation, Gott sei Dank, sieht die Sache anders, weil mittlerweile auch in den Hochschulen mehr und mehr auch zeitgenössische Musik gespielt wird. Und was Feuilleton angeht, ich glaube, die Problematik ist größer, weil es gibt immer noch sehr wenig Besprechungen von Konzerten insgesamt. Also, und die Kollegen oder die Menschen, die Journalisten, die über zeitgenössische Musik schreiben, sind oft auch nicht gut informiert. Man hat selten den Fall, dass ein Konzert mit einem zeitgenössischen Musikwerk gut besprochen wird. Ich glaube, man muss einfach weiter spielen. Man muss glauben an die zeitgenössische Musik. Ich möchte betonen, dass vor Hunderten von Jahren der Komponist war im Vordergrund eines Konzertes. Und im Laufe der letzten Jahren oder vielleicht vom letzten Jahrhundert, der Komponist rückt immer mehr im Hintergrund, weil der Dirigent im Vordergrund kommt. Und der Dirigent im Grunde genommen, das ist ein Nebenberuf. Der Dirigent ohne den Komponisten existiert nicht. Und diese Macht und diese Macht ausüben, also in der Kriegszeit, war so stark, dass der Wunsch, romantische klassische Musik zu spielen, war sehr groß und mit Recht, weil man nach dem Zweiten Weltkrieg musste man Musik spielen, um die Menschen zusammen zu halten. Und das war wunderbar und fantastisch. Nur da hat es angefangen, Komponist-Dirigent-Beziehung zu wackeln.
Jetzt sind Sie ja beides. Sie sind ja sowohl Dirigentin als auch Komponistin. Und wie schaffen Sie das quasi mit dieser Verklammerung von Dirigiertätigkeit und Kompositionstätigkeit, da vielleicht auch einen neuen Weg zu beschreiten oder eine neue Vermittlung zu schaffen?
Also als ich studierte in Berlin, beides, Komposition und Dirigieren, fand ich, das finde ich immer noch heute, dass diese Beziehung notwendig ist. Dass das eine unterstützt das andere musikalisch und auch technisch. Und natürlich im Laufe der Zeit danach war am Anfang schwierig, beide Richtungen zusammen ausgeglichen zu halten. Die ersten Jahre während meines Studiums und nach dem Studium hatte ich viel mehr dirigiert, also oder sehr viel, viel weniger komponiert. Bis ich einen Autounfall hatte, 2005, und das war ein sehr gefährlicher Autounfall. Also es ist ein Wunder, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Und für 3-4 Jahre konnte ich nicht so gut dirigieren. Also ich konnte mich schwer bewegen. Und wie aus einem heiteren Himmel kam ein Auftrag nach dem anderen derzeit. Und es hat sich dann auch so gezeigt, dass seitdem auch viel mehr komponiere. Und irgendwann, 2010, 12, hatte ich angefangen, beide Richtungen zusammenzumischen und Konzepte zu machen, die ich als eine Komposition sehe. Also ich bin nicht eine Dirigentin für 5. Tschaikowski oder 9. Beethoven. Also es ist nicht, weil ich es nicht will, sondern weil es nicht mein Schwerpunkt ist. Aber mittlerweile kann ich beide Richtungen gut kombinieren. Ich weiß es mittlerweile, dass das Komponieren eine innere Herausforderung ist und das Dirigieren ein praktischer Zusatz, der für viele, 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 viele Angelegenheiten und neue Konzepte sehr hilfreich ist.
Wer sind in Ihrem Fall die maßgeblichen Impulsgeber für Kompositionsaufträge? Sind das Orchester, Veranstalter, Rundfunkstationen, Festivals, Ensembles, Einzelkünstler, andere? Wer ist da so auf der Agenda, wenn Sie jetzt neue Kompositionsaufträge bekommen?
Ja, wissen Sie, das ist ein bisschen von allen. Also und das eine bringt auch das andere. Die Beziehungen mit einzelnen Musikern entwickeln sie sich auch. Dann gibt es auch sehr viele Kollegen, die mich fragen, direkt für sie was zu schreiben oder für ihre Ensembles. Und Festivals und Orchester kommt die Anfrage entweder direkt oder durch jemand anderes. Aber es hat auch mit der Zeit zu tun. Und die letzten Jahre war alles das, was Sie gesagt haben, also Festival und Orchester und also Musik, einzelne Musik und Ensembles. Also das ist so eine Mischung.
Wenn die dann auf Sie zukommen, mit welchem Vorlauf sprechen Sie mit denen? Also schreiben Sie dafür innerhalb von 12 Monaten oder ich sag mal, Mozart, Rossini haben sehr schnell geschrieben. Wie viel Vorlauf brauchen Sie für ein, sage ich mal, Kammermusikwerk, was vielleicht eine Dauer von 10 Minuten hat? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, das sprechen Sie, das Timing, wie das ist. Und das Timing spielt immer eine sehr große Rolle. Ich brauche sehr viel Vorlauf, um Gedanken zu machen, warum ich ein Stück schreiben muss. Und diesen Vorlauf kann ich nicht innerhalb von einer Woche realisieren, auch nicht von 1 oder 2 Monaten. Also ich habe große Schwierigkeit, wenn ich verspätet bin und unter Druck bin, ein Stück abzugeben. Also Minimum brauche ich für ein Kammermusikstück 1 Jahr, vorausgesetzt habe ich parallel nichts anderes zu tun. Und das ist dann eher selten der Fall. Also 2 Jahre schon muss man vorhin oder muss ich vorhin wissen, wohin die Reise geht, welche Aufgabe vor mir stehen, um einfach die Zeit so zu timen, dass ich da meine Kreativität und Produktivität zusammenbringen kann.
Ja, Stress der Komponistin vor dem Abgabetermin, ich glaube, das hat es über Jahrhunderte schon immer gegeben. Gibt es ja auch sehr viele Biografien von Komponistinnen, aber namentlich natürlich auch männlichen Komponisten, die darüber geklagt haben, wenn sie dann mit ihrem Verlag und ihrem Verleger im Stress waren oder die Uraufführung heranrückte und die Noten noch nicht fertig waren oder die Partituren dann frisch sozusagen vom Kopisten dann noch geschrieben wurden. Gibt es ja sehr viele Geschichten. Also das hat sich im Kreativprozess glücklicherweise, muss man wahrscheinlich sagen, noch nicht so geändert. Welche Rolle spielt für Sie der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Weil normalerweise sagt man ja, zeitgenössische Musik ist ja insbesondere Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Klangkörper. Wie ist das so in Ihrem Praxisbetrieb?
Also das hat sich auch verändert im Laufe der Jahre. Also Ende 90er, also 80er, 90er Jahre habe ich das Gefühl, dass die Rundfunk hatten auch mehr Aufträge vergeben insgesamt an Komponistinnen und Komponisten. Sie haben auch viel mehr Zeit für eine Probephase auch geplant. Ich finde, dass heute dieses Feld hat sich auch ein bisschen verändert. Die Rundfunk, also in meinem Fall, ich habe schon vom Bayerischen Rundfunk, vom SWR, also ich habe von mehreren Rundfunks einen Auftrag bekommen, also die letzten Jahre, ich muss nachdenken, die letzten 4, 5 Jahre nicht, aber insgesamt, glaube ich, könnten mehr Aufträge vergeben können von Rundfunkorchester, also nicht mir gegenüber, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, und zwar auch bewusster und auch mit einer Thematik. Ich glaube, wir brauchen eine Thematik, die uns als Zuhörer auch anspricht und auch mit dem Leben von heute mehr verknüpft wird. Und um kurz Ihre Frage zu beantworten, man muss mehr vom Rundfunk neue Musik hören.
Wie häufig sind denn Erstaufführungen auch Erstabführungen? So habe ich das mal gehört. Also wie sieht das konkret bei Ihren Werken aus? Was muss geschehen, damit Werke nicht nur einmal zur Uraufführung gespielt werden, sondern auch bestenfalls immer wieder aufgeführt werden?
Ja, also es gibt kein Rezept, um zu sagen, das muss man das und das und das machen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung von Beziehungen, von Bekanntschaften und das eine bringt das andere. Also natürlich Kammermusik und Solo-Durchstücke werden öfter gespielt. Man weiß auch nicht genau, wo die kleine besetzte Kompositionen gespielt werden. Über die längere Kompositionen, das ist auch eine Glückssache. Ich beobachte, dass die Dauer auch eine Rolle spielt. Also ich habe bestimmte Orchesterstücke zum Beispiel, die kürzer sind und die werden auch öfter gespielt. Die längeren Stücke werden nicht so oft gespielt, also man muss sehr viel auch selber machen und sehr viel Kontakte knüpfen, wenn man zum Beispiel ein Konzept findet mit einem Kollegen, anderen Kollegen, Dirigenten, zu sagen, würde dieses oder jenes Stück in dein Konzept passen? Aber das natürlich frisst sehr viel Arbeit und sehr viel Energie von dem kreativen Prozess.
In jüngster Zeit haben Sie ja auch für Nils Mönckemeyer ein Beispiel geschrieben. Wie entsteht so ein Bezug heute zwischen einem doch sehr prominenten Solisten auf der Bratsche und einer Komponistin? Das hat es in der Vergangenheit natürlich auch schon gegeben. Brahms und andere Komponisten, die quasi für ihre Violinsolisten dort große Konzerte geschrieben haben. Aber wie ist das bei Ihnen ganz konkret, wenn Sie für Einzelkünstler schreiben, weil das ja auch hoffentlich jedenfalls eine Gewähr ist, dass das Werk dann von diesem Künstler, weil es für ihn geschrieben ist, häufiger gespielt wird?
Also wenn ich für jemand Konkretes schreibe, also zum Beispiel für Nils oder auch andere Kolleginnen und Kollegen, gibt es oft Anfrage von anderen Instrumentalisten des gleichen Instrumentes, die mich fragen, dürfen wir das Stück spielen, weil du hast das für ihn oder für sie komponiert. Die Musik ist Musik für alle. Dass ich jemandem das Stück gewidmet habe oder seinetwegen etwas komponiert habe, hat nicht mit dem Erlauben zu tun, ob die Musik gespielt sein darf oder nicht. Im Falle von Nils ist das so, dass als ich in der Hochschule in München 2002 angefangen hatte, als Dirigent für das Ensemble Neue Musik, Nils spielte in meinem ersten Konzert. Am 14. Februar 2003 war das. Und da spielten auch andere Musiker, mit denen wir eine sehr intensive Beziehung entwickelt hatten. In der Zeit gab es in München eine Wüste, was neue Musik angeht, also wie gesagt, 2002. Und die jungen Leute wussten sie nicht, was das ist. Und es gab sehr viele Diskussionen, sehr viele Reibungen im positiven Sinne. Und eine Bekanntschaft und eine Freundschaft hat auch mit Nils sich entwickelt. Ich hatte schon damals mein erstes Violastück für ihn komponiert. Und dann später ist er gekommen und hat gefragt, ob ich für ihn und William Yun, also für ein Duo, komponieren möchte. Dann kam er wieder und fragte, ob ich etwas im Zusammenhang mit Bach schreiben möchte. Und dann kam diese letzte Zusammenarbeit, die ein bisschen länger ist. Und die kam eigentlich von Herrn Brüggemann, von Sony Chef, der ein Stück von mir hörte, was die beiden Künstler gespielt haben, William Yun und Nils Mönckemeyer. Und der war angetan und er fragte, ob Sie mich fragen können, dass ich dann eine CD für Sie nur komponiere. Und dann ist es dann diese Whispers-CD auch entstanden. Und da muss ich Ihnen sagen, dass die Freundschaft und die Beziehung mit dem Instrumentalisten hat sich gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Entstehung einer Komposition. Weil es ist so, ich merke, ich schreibe nicht unbedingt für das Instrument, sondern für den bestimmten Menschen. Und das ist eine sehr schönes, privilegiertes und dankbares Gefühl. Und mittlerweile passiert auch mit anderen Ensembles und anderen Kollegen, wofür ich tiefst dankbar bin.
Sie sprachen gerade davon, dass Sie im Hochschulkontext ja mehrere eigene Ensembles gegründet haben. Sollte jede Komponistin ein eigenes Ensemble haben, um ihre eigenen Werke häufiger aufzuführen oder vielleicht auch zu experimentieren? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Also das gibt es auch kein Rezept hier. Also mit dem Ensemble, was ich auch in der Hochschule gegründet habe, das Ensemble Octopus, und vorhin auch in der Hans-Eisler Hochschule das Ensemble Echo, hatte ich aufgebaut, 1999 bis 2007, habe ich kaum eine Komposition von mir gespielt. Also in München habe ich vielleicht auch einmal oder maximal zweimal etwas gespielt von mir. Wichtig ist, dass der junge Komponist die Möglichkeit bekommt, zu experimentieren. Und es ist wichtig, dass das innerhalb seines Studiums stattfindet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Hochschulensembles mehr werden und auch Kurse machen, wie ein Komponist experimentieren kann. Ob der Komponist ein eigenes Ensemble gründet, um seine Stücke öfter zu spielen, das hat auch mit den verschiedenen Veranstaltungsorten auch zu tun, weil, wie Sie wissen, mindestens in Deutschland haben wir nicht so viele Kammermusiksäle, um zu sagen, in kleinere besetzte Kompositionen haben wir XY-Ort, um zeitgenössische Musik zu spielen. Ich finde, dass es wichtig ist, dass die junge Komponistin insgesamt viel mehr tun werden als vor 10 oder 20 Jahren, Wege zu finden, die eigene Komposition aufführen zu lassen. Ob das mit einem selbst gegründetes Ensemble oder nicht ist, das, glaube ich, muss jeder entscheiden, wie es für ihn am besten ist.
Der Composer in Residence ist ja inzwischen ein bewährtes Modell bei Orchestern und Konzerthäusern, sich mehr für zeitgenössische Musik zu öffnen. Wie bewerten Sie das? Ist das ein erfolgsversprechender Ansatz, so aus Ihrer Wahrnehmung jetzt der letzten Jahre?
Ich finde das sehr wichtig. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass der Composer in Residence zu einem Festival kommt oder zu einem Orchester, auch mit eigenen Wünschen, weil öfter ist es so, dass man sagt, ja, Composer in Residence, und die Ensembles oder die Orchester haben ein bestimmtes Muster, wie ein Composer in Residence sein soll. Und ich finde es schön oder noch schöner, wenn eine Zusammenarbeit, Zusammenentwicklung ist, was der Composer in Residence macht. Ich finde es sehr wichtig. Ich finde es auch vielleicht noch attraktiver, wenn Orchester einen Instrumentalisten als Artist in Residence und parallel einen Komponisten einladen. Es gibt also dieses Modell von Berliner Philharmoniker. Und das ist auch ein viel produktiverer und viel kreativer, fantasievoller und stärker Signal nach außen.
Ja, wunderbar. Das ist ein schönes Beispiel von den Berliner Philharmonikern. Wir bleiben mal kurz in Berlin, denn gegenwärtig erleben ja Komponistinnen, also wirklich jetzt die weiblichen Komponistinnen vergangener Jahrhunderte, Emilie Meyer, Essels Mais und andere, bei einigen Orchestern eine verdiente Wiederentdeckung. Das DSO Berlin spielte in der vergangenen Spielzeit 2023/24 in jedem Konzert das Werk einer Komponistin und setzt dieses Konzept ja auch fort. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Also ich finde es erstmal großartig, dass Komponistinnen mehr präsentiert werden, unter der Voraussetzung, dass es um Qualität geht und auch nicht um Frau, Mann und warum das in der Historie und jetzt haben wir so viel schlechtes Gewissen und dann müssen wir Komponistinnen aufführen. Wissen Sie, es war in meiner Studienzeit, also Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, habe ich so viel Negativität und Hass Frau gegenüber erlebt, selber. Und die Leute, die das ausgeübt haben, plötzlich 20 Jahre später oder 30 Jahre später sagen, ach, was haben wir verpasst und haben wir nicht Komponistinnen aufgeführt oder Dirigentinnen nicht eingeladen. Ich finde es schön, dass es öffentlich gesagt wird, aber man darf nicht die Qualität vergessen dabei. Es geht um Qualität. Natürlich ist großartig, dass der ist so, dass auch sehr präsent auch das kommuniziert, so dass auch andere Orchester folgen. Also zum Beispiel auch WDR in Köln macht auch weitere Entdeckungen. Es gibt mehr Verlage, mehr Dirigenten und Dirigentinnen, die auch mit dem Thema Komponistin sich beschäftigen. Aber wie gesagt, der Hauptgrund, wenn man was spielt, ist nur die Qualität für mich.
Ja, das, denke ich mal, gilt für jede künstlerische Darbietung, dass die Qualität top sein muss. Gibt es für Sie ein Motto, ein Motiv, ein Leitbild, was Sie antreibt, wenn Sie sich an ein neues Werk begeben? Können Sie das vielleicht an einem aktuellen Beispiel erläutern, wie so der Nukleus vom Kompositionsauftrag bis zur Entstehung, bis dann nachher zur Uraufführung erfolgt? Was ist so, was treibt Sie da an?
Naja, es hat mit der Zeit natürlich zu tun, auch mit demjenigen, der mich fragt. Und wenn ich den Freiraum habe zu entscheiden, dann frage ich mich, was ist wichtig auszusprechen durch eine Komposition, durch diesen Musiker, durch den Ensemble, durch diesem Orchester. Und ein Motto kann von der Natur sein, einem Kunstwerk, von einer spirituellen Erfahrung, von einer sozialen oder politischen Situation, von einem Menschen oder Interpret oder einer Sams. Also ich bin ziemlich offen für Inspiration und wie gesagt, für jede Gelegenheit mache ich dann so eine Kombination, was in dem Moment am wichtigsten ist oder was ich in dem Moment als Inspirationsquelle notwendig vermitteln möchte.
Wie nehmen Sie das Thema künstliche Intelligenz im Hinblick auf das Erfinden oder vielleicht besser Generieren neuer Musik wahr? Weil jetzt kann ja jeder mit seinem Handy und einer entsprechenden App anfangen, quasi Musik zu generieren. Das ist noch lange kein Komponieren, aber immerhin setzt das ja auch einen gewissen Kreativitätsschub in Gang. Wie erleben Sie das Thema künstliche Intelligenz? Und ich sage jetzt bewusst nicht Komponieren, sondern Generieren von Musik. Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich habe bisher keine direkte eigene Erfahrungen mit KI gehabt. Also, und ich habe bis jetzt, kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, kaum Interesse, das zu tun. Weil das bedeutet für mich praktisch gesehen, ich muss Gedanken machen, welches Material in einem Computer reinbringe, um dann ein Ergebnis zu erzielen, was ich eigentlich nicht aus der eigenen Kreativität auch kommt. Und ich beobachte die Lage. Es gibt zunehmende Versuchungen, die wir alle vielleicht kennen oder zum Teil kennen, die sehr kompliziert sich gezeigt haben. Es gibt auch Versuchungen, die so unschöne Ergebnisklänge gebracht haben, die auch dem Publikum zum Lachen gebracht haben, obwohl es nicht sein sollte. Und ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, außer mir, also nicht mir egoistisch gesehen, sondern außer eine menschliche eigene Kraft, Fantasie und Kreativität, etwas anderes zu machen. Und ich möchte im Grunde genommen ohne Hilfe von der Technik Kreativität auszuschöpfen und nicht mit der Unterstützung von Geräten. Und das scheint mir im Moment noch interessanter und tiefsinniger zu sein.
Ja, der Live-Musikbetrieb ist ja wieder in Gang gekommen nach Corona. Es gibt ein Vor-Corona und ein Nach-Corona in dem Live-Musikbetrieb. Welche Veränderungen haben Sie vielleicht wahrgenommen? Also jetzt nach Corona gegenüber der Zeit davor beim Publikum, bei Ausübenden, beim Veranstalter, ist alles wieder auf dem alten Normal? Oder gibt es vielleicht auch in Ihrer Wahrnehmung so einen gewissen Innovationsaspekt, so einen gewissen Impuls, doch Dinge auch noch anders zu machen?
Also Innovation spüre ich deutlicher als davor. Also davor schien alles glamourös und perfekt zu sein in der Musikwelt. Also die Orchester reisten von Punkt A zu B, spielten heute das und morgen jenes. Und Musik, insgesamt Musikbetrieb war sehr wirtschaftlich orientiert. Ich glaube, während Corona die Unsicherheit, die diese Stille gebracht hat, aber auch gleichzeitig viel Ruhe und Nachdenken, hat sehr viel in unserem Dasein und in unserem Hirn und Kreativität umstrukturiert. Und ich glaube, wir brauchen noch 5 bis 10 Jahre, um diesen Nachklang auch praktisch zu erleben. Man kann schon sehen, dass jetzt ab dieser Saison viele Veranstalter, viele Orchester mehr Erleichterung spüren, weil das Publikum peu à peu mehr und mehr kommt zu den Live-Konzerten. Und ich beobachte auch mit Freude, dass auch viele Intendanten und viele Ensembles mehr Innovation, Offenheit zeigen. Und das ist toll. Das wissen wir auch von der Geschichte, dass jede grausame Zeit bringt auch etwas Positives und etwas Kreatives. Mein Wunsch ist, dass wir in eine friedenvollere und Frieden-Welt leben, um miteinander mehr Respekt, miteinander mehr gemeinsam musizieren können und uns austauschen können, ohne Kritik und ohne Bewertung und ohne wer ist besser und wer ist nicht gut oder nicht gut. Weil jeder hat das Recht, innovativ zu sein, fantasievoll zu sein, genauso wie ein Blatt in einem Baum. Also kein Blatt ist schöner als ein anderes Blatt. Und ich glaube, dass Corona solche Gedanken uns auch gebracht hat. Manche Leute sprechen darüber, manche nicht, aber ich bin optimistisch orientiert und auch hoffnungsvoll, dass noch bessere Zeiten und noch mehr Offenheit in der Musikwelt kommt.
Das hätte jetzt schon fast das Schlusswort sein können, aber traditionell gibt es in dieser Schlusskurve immer die Frage nach einem Musikerwitz. Haben Sie einen Komponistinnen- oder Dirigentinnenwitz auf Lager?
Ich habe sehr viele Witze, weil ich sehr gerne Witze auch erzähle, aber die sind alle zu lang. Ich muss kurz denken, es gibt, also das ist eine Realitätsgeschichte, die eigentlich sehr witzig ist. Ich sage nicht, welcher Dirigent und ich sage nicht auch nicht, welches Orchester das war. Also Dirigent nach der ersten Begegnung mit dem Orchester, kurz geprobt, fragt den Perkussionisten, der Vibraphon spielt, ob er bitte das Vibraphon tiefer stimmen kann. Also das kann auch passieren.
Autsch. Genau. Wobei, es gibt ja durchaus Instrumente, die man von der normalen Konzertstimmung jetzt, also 442 auf 415 runter und dann wieder rauf, also wenn man alte Musik macht, aber das sind elektronische Instrumente, wo das möglich ist, oder teilweise kenne ich das auch noch von anderen Instrumenten. Das ist sicherlich für die moderne Musik und für die Barockmusik, wenn man das Instrument quasi für beides einsetzen will, da kenne ich das auch. Aber ich hätte noch den Notfallwitz, den ich mir ja immer zurechtlege, sagt der Arzt zu Komponistin: Sie haben nur noch wenige Monate zu leben, fragt die Komponistin, aber wovon denn?
Das ist ein Witz, den ich nicht kannte. Ich tue ihn auch in der Liste, in der Witzliste.
In diesem Sinne, das war Klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Konstantia Gursin.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Mertens, für das Gespräch.